der Gestapo-Kommissar Rühlemann, der uns verhaftet hat, war ein Vollidiot. Das war sicher auch ein Glücksfall, den ich gehabt habe. Der zieht mir also das Notizbuch aus der Tasche und da fällt ein halbes, also ein auseinandergerissenes Zigarettenbild raus. Und jeder Illegale wusste, und meiner Meinung nach hätte jeder Gestapo-Mann das wissen müssen, dass das ein Erkennungszeichen war, wenn zwei, die sich bisher nicht kannten, sich gegenseitig legitimieren sollten, dann war das so, dass jeder eine Hälfte des auseinandergerissenen Bildchens hatte. Und wenn die zusammenpassten, waren das auch die zwei richtigen Leute am Treffpunkt. Das fällt raus und er schiebt das mit dem Fuß unter die Zentralheizung. Also da dachte ich schon, mein lieber Freund, dir müsste ich ja noch auf die Sprünge helfen. Und da kam dann auch, ihr dürft nie vergessen, ich war 19 Jahre alt, nicht? Da kam auch die Frechheit wieder hoch. Nicht? Wenn das so ein Idiot ist, dann wollen wir mal sehen, wie es mit uns beiden wird. Und dann sucht er in meinem Notizbuch und findet also drei Adressen. Sofort ins Auto und los. Und die Adressen gab es gar nicht. Die hatte ich bloß für so einen Fall erfundenerweise eingeschrieben. Und dann, das weiß ich also, weil ich das selber miterlebt habe. Und das andere, was ich vermute, ist, dass der Schmidt, der uns verraten hat, ihm eine Unterhaltung erzählte, die er, der Schmidt, mit mir mal gehabt hatte. Was machst du, wenn du verhaftet wirst? Ich sage, dann halte ich das Maul. Und wenn sie sich prügeln, dann halte ich auch das Maul. Und wenn sie dich so foltern, dass du das Maul nicht mehr halten kannst? Ich sage, das will ich dir sagen, Hans. Da habe ich mir drei Adressen aus dem Telefonbuch rausgeschrieben von völlig unbescholtenen Leuten. Und die melde ich als die gebe ich dann unter der Folter als kommunistische Spitzenfunktionäre an. Und die sollen sie holen und auch foltern. Und wenn sie die freilassen müssen, dann wissen wenigstens wieder ein paar Leute, was bei der Gestapo los ist. Und das hat er dem Kommissar wahrscheinlich erzählt. Jedenfalls ließ er mich nach 20 Minuten Verhör vielleicht wieder in die Zelle führen und nahm sich offenbar nun die anderen vor. Das war also der Karl-Heinz Zucker, der an der Schreibmaschine gesessen hatte. Das war die Gertrud Wilmersdörfer, die eigentlich meine Sekretärin war und die, deren Adresse der Schmidt wusste und die der verraten hat. Und das war der Fritz Frommer, praktisch der Chef unserer Gruppe war.
Ich habe dazu noch kurz eine Frage. Solche Sachen hast du ja kennengelernt. Das ist ja nicht aus deiner eigenen Küche. Die Idee mit den drei Adressen, die Sachen. Habt ihr das geschult?
Nee,
ist das damals geschult worden?
Ich könnte heute nicht mehr sagen, ob ich das aus eigenem gemacht habe oder ob ich das erfunden habe. Kann ich einfach nicht mehr sagen. Nicht, natürlich gab es Vorbereitung auf die Illegalität, aber die bestand weniger in Vorbereitung auf die Folter. Nicht, das war 1932 doch in diesem Maße in unser. Da ging es also, wie verhalte ich mich vor der Polizei und wie verhalte ich mich bei einer Schlägerei mit der SA. Ne? Ja, dann ließ er mich in meine Zelle zurückführen und da saß ich nun. Und jetzt begann also die andere Seite. Das war das Frankfurter Polizeigefängnis in der Starke Straße. Das Ding ist von oben bis unten aus Stein gebaut. Fußboden, Wände, Decke, alles Stein. Wo so ein Nagelstuhl läuft, das hörst du bis in den dritten Stock. Und da saß ich nun im Bewusstsein, dass ich jetzt bei der Gestapo bin. Und im Bewusstsein dessen, dass es erst losgeht. Und habe eine Heidenangst gekriegt. Eine Riesenangst und habe mir gesagt, wenn sie dich jetzt wiederholen, du lässt dich nicht erst foltern, du sagst, was du weißt und dann hängst du dich auf. Als Verräter kannst du nicht leben. Also heute, wo das alles vorbei ist, weiß ich, dass es eine völlig abstruse Reaktion war. Denn wenn ich mich wirklich hätte aufhängen wollen, hätte ich mich auch vor dem Verrat aufhängen können. Da brauchte ich ja nicht warten bis hinterher, nicht? Aber es war irgendwie alles nochmal wegschieben. Und dann hockte ich da drin und jeder Nagelschuh, der irgendwo lief, jetzt kommen sie zu dir. Aber sie kamen nicht. Nicht verhaftet waren wir um 3:15. Bis ich also das Verhör hinter mir hatte, mag es 4:30 gewesen sein. Januar. Es wurde also duster, es wurde dunkel. Legst du dich hin. Die holen dich aber heute Nacht, das war ganz sicher. Und der Gedanke, du stehst dann im Hemd da, wenn die mit dir nach, also du ziehst dich gar nicht erst aus. Hockte ich weiter. Dann wurde ich aber so müde, dass ich mich doch ausgezogen habe, habe mich hingelegt. Kam wieder die Nagelschuhe. Jetzt kommen sie zu dir. Jetzt kamen sie auch wirklich zu mir. Der Schlüssel ins Schloss war Mitternacht. der Schlüssel ins Schloss, die Tür fliegt auf, steht ein baumlanger Schutzpolizist mit Chaco, blauer Uniform, Karlebach, ja, rauskommen zum Verhör. In dem Moment, wo der Schlüssel im Schloss war, war jede Angst verschwunden. Das war keine rationale Überlegung, jetzt musst du dich zusammennehmen, nur noch Wut. Die Schweine, die werden mit dir was erleben. Und ich sehe heute noch, wie ich auf meiner Britsche sitze und mir den Schuh zubinde. Und der Polizist, der war vor der offenen Tür auf und ab gegangen. Na, wird's bald. Und ich fauchte den an. Ich krieg meine Prügel noch früh genug. Der fuhr direkt zurück. Das war ein Polizist, ob der Nazi war oder nicht. Jedenfalls ein normaler Polizeibeamter. Und nun hing mein Wintermantel an der Tür. Und ich ganz klug. Ich sag, soll ich einen Mantel mitnehmen? Nein. Und daraus habe ich geschlossen, ich werde nicht die Schule, wo ich Abitur gemacht habe, war inzwischen SS-Kaserne. Das war die Folterhölle der Gestapo geworden. Nicht? Und wenn zum Verhör, wer nicht sagte, der kam zur SS in die Klingerschule. Und ich war ganz klug, wenn ich meinen Mantel nicht mitnehmen brauche, komme ich nicht in die Klingerschule. Das ist für Krampf, als ob die sich Sorgen gemacht hätten um meinen Mantel. Ne? Aber man klammert sich an den größten Blödsinn. So, dann führt er mich runter. Und unten im Parterre war eine Zelle, die war eigentlich die Besucherzelle, wo also Häftlinge mit dem Rechtsanwalt oder was, die war als Gestapo-Verhörraum ausgebaut worden. Das heißt, er machte die Tür auf. Die Tür war von oben bis unten Leder gepolstert und gegenüber von der Tür waren zwei Fenster. Die waren auch mit Lederpolstern verkleidet, also nicht nur mit normalen Holzläden, sondern mit Lederpolstern. In der Mitte zwischen den zwei Fenstern hing eine Wanduhr, so ticke-tacke, ticke-tacke. Und darunter war ein einziger Qualm, die müssen also den ganzen Nachmittag schon verhört haben. Und ein Tisch quer zum Saal, also vor der Fensterfront. Da saß der Kommissar Rühlemann, Akten vor sich. Neben ihm lag sein Gummiknüppel, neben stand die Schreibmaschine und hinter der Schreibmaschine saß sein Assistent, ein völlig farbloser Geselle, von dem ich nie etwas gemerkt habe. Der Polizist schiebt mich da rein, macht die Tür hinter mir zu und da ich dem Gummiknüppel also möglichst weit entfernt sein wollte, blieb mir dem Rücken an der Tür stehen. Und der Rühlemann guckt von den Akten auf und sagt, sagen Sie mal, ich sage, entschuldigen Sie, Herr Kommissar, wollen Sie mich vernehmen? Das ist selbstverständlich. Ich sage, gucken Sie mal dahin. Der Idiot dreht sich tatsächlich rum. Ich sage, sehen Sie die Uhr? Es ist Mitternacht. Sie wissen doch, wo ich wohne, Zelle 66. Von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends stehe ich zu Ihrer Verfügung. Jetzt schlafe ich, Herr Kommissar. Dem blieb im ersten Moment das Maul offen. Das hatte eine Viertelstunde, nachdem ich bereit war, alles zu verraten und mich aufzuhängen. Nicht? Meine, das hat also nichts mit bewusstem Heldentum. Das, ganz spontane, völlig abstruse Reaktionen. Der bleibt im ersten Moment und dann greift er nach dem Gummiknüppel, hebt den Arsch halb vom Stuhl hoch und was für ein Spießer und sagt, ich muss ja auch hier sitzen jetzt. Ich sage, Herr Kommissar, ich kriege Zuchthaus und Sie kriegen Gehalt. Dann lässt er den Gummiknüppel fallen, fängt schallend an zu lachen. Raus! In dem Moment fliegt die Tür hinter mir auf, der Schuppo greift mich. Der muss an der Tür gelauscht haben, ne? Tür zu. Das Ganze hat keine Minute gedauert, meiner Meinung nach. Und schiebt mich in dem dunklen Knast die Treppe hoch und geht hinter mir her. Und sagt, und dafür habe ich Sie jetzt aus der Zelle holen müssen. Ich sage, müssen Sie den da unten fragen, nicht mich, ne? So, das war also in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar. Und dann saß ich 4 Tage. Dann haben die mich 4 Tage schmoren lassen. In der richtigen Überlegung, also der Kerl ist dickfällig. Wir müssen den versuchen einzukreisen. Und das ist ihm auch gelungen. Nur hat er dabei zwei Dinge vergessen. Erstens hat er vergessen, dass ich dann 4 Tage Zeit habe, mir ein Märchen auszudenken. Und zweitens hat er vergessen, dass es ja gar nicht darauf ankommt, mich zu überführen. Mich hatten sie ja sowieso, so eine Organisation auszuheben. Das war offenbar zu blöd dazu. Jedenfalls, nach 4 Tagen werde ich wieder geholt, an einem Nachmittag. Und unten im Gang vor der Zelle kommt Herr Rühlemann mir schon entgegen, hat jetzt also offenbar die andere Tour. Na, Herr Karlebach, wie geht's? Was macht die so? Herr Karlebach, was macht die Kunst? Ich sage, die Kunst geht nach Brot. Was? Wie? Ja, ich sage, Sie wissen doch, Sie haben eben Lessing zitiert. Emilia Galotti. Das fragt der Fürst den Maler, was macht die Kunst? Und dann sagt der als Antwort, die Kunst geht nach Brot. Haha, guter Witz, guter Witz. Keine Ahnung, was da los. So, und dann also das Verhör. Und da wusste ich inzwischen aber schon, dass der Schmidt ein Verräter war, nicht? Den sie formell mit verhaftet hatten. Der Karl Faktor hatte mir schon zugeflüstert, der Schmidt ist wieder entlassen worden. So, und jetzt ging es doch um Folgendes. Ich hatte ein illegales Quartier. In dem illegalen Quartier lag mein Reisepass. Ich war ja abgemeldet, verzogen nach Paris und war nur wieder in Frankfurt. Ich musste also einen Reisepass haben und der musste irgendwo liegen, denn ich hatte ihn nicht in der Tasche. Also, was sage ich denen wegen dem Pass? Zweitens, der Karl-Heinz Zucker hat an der Schreibmaschine gesessen und die Wachsmatrize geschrieben. Und ich habe diktiert, aber das Diktat war in meiner Handschrift. Nicht das Manuskript. Das haben die in 4 Tagen natürlich auch rausgefunden. Also darauf war ich vorbereitet. Und nun ging's los. Wo wohnst du? Ja, das hatte ich also nun eine ganze Geschichte. Ich meine, die wussten natürlich sowieso, dass es geschwindelt war. Aber du musst ja erst mal was erzählen, ne? Also, nachdem ich das erste Mal verhaftet war, habe ich Streit mit meinen Eltern gekriegt und die haben mich ins Ausland geschafft, aber da habe ich auch keinen Fuß auf den Boden gekriegt und da bin ich von mir aus wieder zurückgekommen und habe nicht gewusst, wohin, denn mit meinen Eltern habe ich mich überworfen und dann habe ich die Henny getroffen. Keine große Unbekannte, nein, die Henny, und die habe ich beschrieben, ganz genau, ich kann sie heute noch beschreiben. Ich habe nämlich eine Tante von mir beschrieben, die auch Henny hieß. Kann überhaupt nicht vergessen, nicht, wie groß sie ist und korpulent und blond. Und die Henny, die hat mir gesagt, du, ich verschaffe dir ein Zimmer, aber du musst auch was für uns tun. Du musst die Zeitung herstellen lassen. Und da habe ich das also angenommen. So, sagt der Rühlemann, da sitzt er vor mir auf dem Tisch, hat den Fuß so neben mir auf dem Stuhl stehen, so ganz väterlich, und sagt so, und dann hast du das, und das Manuskript, das hast du von der Henny. Ja, sag ich, habe ich von der Henny. Wo hast du denn das gegeben? Wusste ich auch genau, im Café Bürose, gegenüber vom Hauptbahnhof, im ersten Stock oben, auf der Galerie, haben wir bei einer Tasse Kaffee gesessen. So, sagt der Rühlemann. Und das hast du doch geschrieben. Ja, sag ich, natürlich. Der dachte, jetzt falle ich vom Stuhl, aber er fiel vom Stuhl. Ja, wie? Ja, ich sag, nach Diktat habe ich das geschrieben. Das hat die Henny mir diktiert. War also völlig aus dem Konzept, kommt davon, wenn man einem 4 Tage Zeit lässt. Also hat er erst einmal fallen lassen. Er hatte mich ja, konnte ja Katz und Maus spielen. Wie gesagt, sein Fehler war, dass er vor lauter Katze, ich muss noch was erzählen, der ist ja mit uns furchtbar aufgefallen. Ne? Der Karl-Heinz Zucker, 18 Jahre alt, den er an der Schreibmaschine verhaftet hat, der hat erst einmal 2 Tage lang bestritten, dass er an der Schreibmaschine gesessen hat. Und der Idiot, statt zu sagen, ist mir völlig uninteressant, das habe ich gesehen und das hat der Herr Müller gesehen, hat 2 Tage mit dem gezackert, um ihn dazu zu kriegen, er soll gestehen, dass er an der Schreibmaschine gesessen hat. Hat er nicht gestanden. Ja, wer hat denn geschrieben? Weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich nur bei 18-Jährigen möglich. Und dann soll er seine Personalien angeben und sagt, ich heiße Karl-Heinz Zucker. Ich bin dann und dann in Sofia in Bulgarien geboren, das stimmt, habe aber weder den Reichstag in Brand gesteckt, noch bin ich an der Explosion in der Kathedrale von Sofia beteiligt. Bums, 3 Tage Arrest, 3 Tage keine Vernehmung. Das ist also wir hatten schon Glück, dass wir so einen Idioten gefunden haben. Hat sich nachher herausgestellt, das war gar kein alter Kriminalbeamter. Das war ein Baltikumkämpfer von 1919, der zur Belohnung für seine Verbrechen von der Weimarer Republik zum Zollbeamten gemacht wurde und den für seine Verdienste die Nazis dann aus dem Zoll in die Gestapo genommen haben. So, und nun kommt also, ja, und wo hast du denn gewohnt? Ja, ich habe hier überhaupt nicht gewohnt. Ich habe mich ja obdachlos umgetrieben. Ja, seit wann denn? Ja, seit gestern oder vorgestern. Du bist doch im Dezember schon, das war im Januar, ne? Du bist doch im Dezember schon in Frankfurt gewesen. So, nein. Nachher haben sie mir den Schmidt gegenübergestellt, ja, also. Nein, Dezember nicht. Hin, her. Und nun habe ich die Bombe springen lassen. Ich sage, Herr Kommissar, wir wollen überhaupt nicht streiten. Das kann ich doch beweisen. Ja, wieso? Ja, ich sage, bei meinen Effekten ist doch mein Pass, da ist doch der Grenzübergangsstempel drin. Den brauchen sie bloß rausholen, da können sie ja sehen, wann ich über die Grenze gekommen bin. Also erwarten von Karlebach. Brieftasche. Personalausweis, Fadenschwimmerausweis, Jugendherbergsausweis, was weiß ich was, kein Pass. Ich sage, der Pass ist drin, Herr Kommissar, der Fachding hat noch ein Nebenfach. Also der dreht das um, der dreht den ganzen Asservatensack um, keinen Pass zu finden. Und da bin ich explodiert. Also das ist eine Gemeinheit. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich weiß, dass ich Zuchthaus kriege, sage ich. Ich weiß, dass ich was Verbotenes gemacht habe. Aber dass Sie den einzigen Beweis verschwinden lassen, mit dem ich nachweisen kann, dass ich erst 2 Tage in Deutschland bin, das ist eine Gemeinheit, die ich Ihnen nicht zugebe. Dann fing der an, sich zu verteidigen. Er hatte meinen Pass nicht verschwinden lassen. Ich war aber nicht mehr zu beruhigen, nicht? Das hätte ich auch der Gestapo nicht zugetraut, dass sie meinen Pass verschwinden lässt, um mir ein Beweisstück abzunehmen. Endergebnis, er hat das Protokoll aufgesetzt und ich habe mich geweigert, es zu unterschreiben. War völlig sinnlos. Ich hätte jedes Wort unterschreiben können, was drin stand, aber das war ja Prinzip, nicht? Protokoll wird nicht unterschrieben. Hat er mich wieder in die Zelle zurückgeschickt und die Geschichte war erledigt. Ich wurde nicht weiter vernommen. Das ist ja nicht wahr. Und dann, der Schmidt soll reinkommen. Und dann stand mein bisheriger Genosse Schmidt mir gegenüber. Und sagt aus, er hat mich bereits am 16. Dezember in Frankfurt da und da getroffen. Ich sage, das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Das ist nicht wahr. Ich sage, Kommissar, schicken Sie den Mann raus. Ich habe Ihnen was zu sagen. Schmidt, gehen Sie mal raus. Ich sage, Kommissar, wenn Sie mir dasselbe bieten, was Sie dem Schmidt geboten haben, dann mache ich Ihnen auch jede Aussage, die Sie wollen. Ja? Und damit bin ich durchgekommen. Ne? So, das hat ihn nicht mal... War ihm ja im Grunde egal. Da er so idiotisch konzentriert war, nur mich und den Karl-Heinz Zucker und den Fritz Frommer und die Viere, die er in der Hand hatte, zuchthausreif zu machen, hat der Idiot überhaupt nicht mehr dran gedacht. Obwohl die erste Frage war, wer von euch sind der Bähl? Aber kam keine Frage mehr nach Verbindungen, nix. Ja, und dann kam das Prozess bei einem der größten Schweine unter den demokratischen Richtern, die Nazi geworden waren. Und da spielten der Karl-Heinz Zucker und die Gertrud Wilmersdörfer das Liebespaar, die gegenseitig also sagten, ich bin an allem schuld und ich habe sie nur reingezogen. Und sie, nein, das ist nicht wahr, ich bin an allem schuld und ich habe den nur reingezogen. Und mit dem Ergebnis, der Fritz Frommer und ich kriegten je 3 Jahre. Und der Karl-Heinz Zucker kriegte 1 Jahr und die Gertrud Wilmersdörfer kriegt 9 Monate. Und nachdem diese Strafe verkündet war, sagt der Karl-Heinz Zucker, der bis dahin also den unglücklichen Liebhaber gespielt hat, 1 Jahr, das mache ich da auf eine Arschbacke ab. Bumm, 3 Tage Arrest sofort wieder. Ja, und dazu zur deutschen Justiz, da muss man noch was sagen, denn sind ja heute dieselben Richter bzw. ihre Schüler. Die deutsche Richterschaft, soweit es nicht Juden waren oder ein paar Sozialdemokraten, gab es ja auch kaum welche bei den Richtern, die also von den Nazis ausgesäubert wurden, die übrigen sind zu 98% ins Braunhemd gehüpft und haben brutale Terrorurteile gefällt. Als der Wolf, der mich verurteilt hat, 1947 vor der Spruchkammer stand in Kassel, standen da 146 Belastungszeugen gegen ihn, und da waren noch ein paar hundert, die nicht da waren. Und ich hatte mir nun, ich meine, dass ich verknackt wurde, wusste ich war vorbestraft unter den Nazis, nicht, aber war doch gar keine Grund, irgendwelche Illusionen zu haben. Und ich hatte mir also gedacht, die Kerle erste weiter, nicht? Und als der Wolf auf meine Aussage kommt, sage ich, das Protokoll brauchen Sie überhaupt nicht achten, was da drin steht, ist gelogen. Ich hatte niemand belastet, ich hätte das Protokoll alles anerkennen können, nicht, obwohl ich es nicht unterschrieben habe. Wieso gelogen? Ich sage, weil ich geschlagen worden bin. Wieso haben Sie nicht die Wahrheit gesagt? Ich sage, weil ich geschlagen worden bin. Ach, wenn Sie mal eine gekriegt haben, dann tun Sie doch nicht so. Damit war der Fall erledigt für ihn. Und dann kam der Schmidt in SS-Uniform als Zeuge gegen uns. Und mir lag dran, ich wollte den mit auf die Anklagebank bringen, nicht? Ich wollte nachweisen, dass der Kerl ja selber illegal gearbeitet hatte, bevor er uns verhandelt hat. Und wie unsere Vernehmung zu Ende ist, oder ich weiß nicht mehr, wie das lief, der Gestapo-Kommissar, hat einer von den Angeklagten noch eine Frage, ich sage, ja, ich. Bitte? Ich stehe auf, ich sage, Schmidt guckt in die andere Ecke. Ich sage, Schmidt, schau mich mal an. Da geht der Wolf in die Luft.
Was fällt Ihnen ein? Was erlauben Sie sich hier? Sie unverschämter Judenbengelchen ziehen das Wort, nicht?
Der hat natürlich genau gewusst, was ich will, ne? Diese Szene habe ich dann vor der Spruchkammer 1947 geschildert. Darauf, Herr Wolf. Herr Karlebach, wie können Sie sowas sagen? Ich soll das gesagt haben, wo Juden doch immer meine besten Freunde gewesen sind. Sei Herr Wolf, wenn Sie 1934 so zu mir gesprochen hätten, stände ich heute nicht hier. So. Also, ich kriegte 3 Jahre Gefängnis, das gehört jetzt auch dazu. Kriegte 3 Jahre Gefängnis, die Höchststrafe war 3 Jahre Zuchthaus damals. Und ich bekam die Höchststrafdauer von 3 Jahren. Erstens wegen der besonderen Niederträchtigkeit meines Tuns. Das hat der zweite Strafsenat damals jedem reingeschrieben. Ich konnte gemacht haben, was sie wollten. Zweitens, weil ich einschlägig vorbestraft bin. Ich bekomme aber nicht Zuchthaus, sondern nur Gefängnis. Erstens, weil ich das Alter des Jugendlichen kaum überschritten habe. Und zweitens, weil nicht genau feststeht, ob das, wofür ich verurteilt werde, auch getan habe. Das war die Frage, ob das Manuskript von mir stammte oder nicht. Ne? Das war der berühmte Annahmeparagraf. Das Gericht nimmt an, machen Sie heute noch. Ergo. Also 3 Jahre Gefängnis. Fritz Frommer 3 Jahre Gefängnis. Karl-Heinz Zucker 1 Jahr. Gertrud Wilmersdörfer 9 Monate. Die 3 anderen sind alle rausgekommen. Und zwar nach Frankreich. Alle 3. Nach Strafverbüßung. Wobei der Fritz Frommer einem kriminellen Verbrecher in die Hände fiel als Emigrant, der ihn für ein paar Franken Barschaft ermordet hat. Und der Karl-Heinz Zucker und die Gertrud Wilmersdörfer, die also das Liebespaar vor Gericht gespielt haben, haben tatsächlich nachher geheiratet in Frankreich und haben mir viele Jahre nachher mal aus Frankreich einen Brief geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr von wo. Ja, und ich war nun also für Dauer Insasse königlich preußischer oder nationalsozialistisch deutscher Institutionen, kam zuerst ins Gefängnis nach Hameln. Dann, als Hameln Zuchthaus wurde, kam ich nach Lingen an der Ems. In Lingen an der Ems hat mir, in Hameln hat mir der Gefängnisdirektor unwahrerweise solche belastenden Dinge ins Führungszeugnis geschrieben, dass Lingen sich geweigert hat, einen so schweren Verbrecher zu nehmen und mich am nächsten Tag wieder zurückschickte nach Hannover. Und so habe ich dann in Hannover gesessen, bis meine Strafe zu Ende war. Als meine Strafe zu Ende war, Januar 37, da war gerade die Zeit, wo alle jüdischen Schutzhäftlinge in Dachau konzentriert wurden, was ich nicht wusste. Und so lag ich 3 Monate lang in Hannover im Polizeigefängnis in Schutzhaft, bis ich dann über Leipzig, Halle, Kulmbach, Hof, München-Stadelheim auf Reisen nach Dachau ging. Da war ich dann bis von 4. April. Man sagt ja immer, man kann sich ja nichts erinnern, nicht? Vom 4. April 37 bis 22. September 38. Dann kam ich in der Nacht mit 2000, mit 1000 anderen, die anderen 1000 waren den Tag vorher gegangen, nach Buchenwald. Und da blieb ich dann bis zum 11. April 45, bis zu unserem Aufstand. Und das war zweifellos die wichtigste Schule meines Lebens. Wenn ich also vorhin mal gesagt habe, der Mord an Sacco und Vanzetti war der entscheidende Schnittpunkt in meinem Leben. Dann waren die Jahre zuerst im Gefängnis in Dachau, aber vor allem in Buchenwald. Die entscheidenden Jahre, sagen wir mal, etwas pathetisch, die mich geprägt haben.
Die also ich noch kurz zurückkommen auf die Zeit im Gefängnis. Hast du gewusst, was passiert außerhalb in der Zwischenzeit?
Natürlich.
Oder natürlich. Wie ist da die Information reingekommen?
Es gab ja immer neue Häftlinge. Nicht? Die SS hat, die SA hat ja dafür gesorgt, dass wir immer neuen Stoff kriegten. Aber im Gefängnis habe ich eine, wird ja immer gesagt, dass Gefängnisse Schulungen sind. War es auch, obwohl ich in strenger Einzelhaft lag. Also ich bin nie mit anderen, bis auf die letzten 3 Monate, nie mit anderen zusammen gewesen als Schwerverbrecher, sondern war immer drei Jahre lang alleine. Aber eine Zeit lang lag in der Zelle neben mir der Bezirksleiter von Hannover, der Genosse Walter Krämer, der wirklich einer der Helden des deutschen Widerstands gewesen ist. Walter Krämer war schon als Matrose seiner Majestät im Ersten Weltkrieg an der Meuterei, Flottenmeuterei 1917 beteiligt gewesen unter Reichsbietsch und Kövis, hat damals 5 Jahre Festung bekommen, ist durch die Revolution befreit worden, war dann, er stammte aus Siegen im Rheinland, war dann in der Roten Ruhrarmee gegen Kapp, war Abschnittskommandeur in der Roten Ruhrarmee gewesen. Und der spätere Innenminister Severing hat ja die Rote Ruhrarmee durch Verrat, durch ein ganz infames Stück, dazu gebracht, sich aufzulösen und sie nachher also wie die Hasen von der Reichswehr jagen zu lassen. Er hat im sogenannten Bielefelder Abkommen mit der Führung der Roten Ruhrarmee unterzeichnet. Wir legen die Waffen nieder, es geschieht niemand etwas, die Reichswehr zieht sich zurück. Und er wird seinen Einfluss geltend machen, dass die Reichsregierung gegen die Putschisten vorgeht. Daraufhin haben die Sozialdemokraten in der Leitung der Roten Ruhrarmee in die Gewerkschafter gesagt, das ist unser Genosse, wenn der das unterschreibt. Und haben ihre Leute, die Kommunisten, haben gesagt, geben wir die Waffen nicht aus der Hand. Nicht, dass die haben die Waffen aus der Hand gegeben und dann hat die Reichswehr also eine Treibjagd begonnen. Und das lief so, dass sie zunächst jedem einen Ausweis gaben. Herr Walter Krämer war Abschnittskommandeur und ist aufgrund des Abkommens straffrei und so weiter. Das war aber in Wirklichkeit der Steckbrief, nicht? Wenn er den vorzeigte, wurde er an die Wand gestellt. So war der Walter Krämer dann also jahrelang illegal, dank Genossen Severing. Hunderte wurden an die Wand gestellt und die Reichswehrputschisten blieben Generale und Obersten und Hauptleute. Und dann kam eine Amnestie und dann wurde er erst Bezirksleiter in Kassel, dann in Hannover und dann in Düsseldorf und da ist er dann verhaftet worden und lag nun also Zelle an Zelle mit mir. Und Karl Faktor, ihr wisst, was ein Karl Faktor ist, nicht? Das Essen trägt, ja, und den Fußboden putzt, der also außerhalb der Zelle den Leibsklaven für den Wachtmeister macht. Der Karl Faktor war ein Funktionär des Roten Frontkämpferbunds, ein Kommunist aus Frankfurt, Fritz Heusner. Und über den Fritz Heusner hat der Walter Krämer Kassiber geschoben, also Geheimbriefe geschoben mit der illegalen Bezirksleitung Hannover. Hameln gehörte zum Bezirk Hannover, gehört heute noch dazu. Und seine Flucht war vorbereitet. Nicht? Also dann und dann wird ein Auto vor der Mauer stehen und so weiter. Was er brauchte, war eine Leiter, um über die Mauer zu kommen. Und gegebenenfalls eine Strickleiter. Und dafür wurde ich nun ausersehen, denn ich habe etwas gemacht, was ihr sicher alle nicht kennt. Ich habe Peitschenschmitzen gedreht. Wisst ihr, was das ist? Die Fuhrleute haben an ihrer Peitsche den Stiel und dann einen Lederriemen. Aber das knallt nicht. So, unten an den Lederriemen wird etwa 30 cm lang ein gedrehtes Zöpfchen aus Hanf gebunden und das knallt dann, wenn der schlägt. Ne? Und wenn er ein paar hundert Mal geschlagen hat, ist das Ding kaputt und dann braucht es ein neues. Und für die reichseinheitliche Fabrikation war der Häftling Karlebach also vorgesehen. Aber noch andere auch. Wir haben also Peitschenschmitzen gedreht in unserer Zelle. Und dafür kriegten wir jeden Tag so einen armdicken Strang Hanf in die Zelle. Und dann habe ich dann jeden Tag so 2-3 Finger dick abgezweigt und dem Walter Krämer beim Spaziergang zugeschoben. Und da wurde dann eine Strickleiter draus mit der Zeit. Aber leider ist einer dieser Kassiber erwischt worden. Und daraufhin gab es also eine Haussuchung in allen Zellen. Und die fanden die Strickleiter. Mir konnten sie nichts nachweisen, wie immer. Ich war wieder mal unschuldig. Aber der Walter Krämer wurde weggelegt. Eine andere Zelle. Ganz schikanös. Und ich bekam von da an die Aufgabe, Kekstüten zu kleben für die Firma Drüller. Falls ihr mal von denen Kekse kriegt, also vielleicht ist die Tüte noch von mir, aus dem Jahr 1935. Und mit Hanf war es aus und mit Strickleiter war es auch aus. Ja, und dann kam also, Hameln wurde Zuchthaus, die Gefängnisgefangenen kamen weg. Ich kam nach Lingen, da hatte mir der Direktor von Hameln in die Akte geschrieben, Einzelspaziergang, strenge Isolierung. Das war gar nicht wahr. Ich hatte keinen Einzelspaziergang. Ich lief mit den anderen im Kreis. Aber das führte dazu, dass die Lingener Anstalt mich nicht haben wollte. Holländische Grenze in der Nähe. So eine gefährliche Figur wollten sie nicht haben. Zurück nach Hannover. In Hannover lag ich dann, nun war ich mir klar drüber, du kommst ins KZ, ist ja ganz klar. nicht? Zweimal bestraft, Kommunist, Jude, also. Da gab es ja überhaupt keine andere Alternative. Und was im KZ ist, wusste ich auch. Also habe ich angefangen zu trainieren. Ich habe es auf 200 Kniebeugen pro Abend gebracht, nicht? Damit ich also SS-reif im KZ ankommen könnte. Jeden Abend nach Einschluss kalt abgewaschen aus meiner Zinnschüssel und 200 Knie, also erst 20, 30, 40, bis schließlich waren es 200. So. Ach ja, ich muss ja, was es alles gab. Jetzt schreibt mir meine Mutter, tu doch wenigstens was für deine Fortbildung im Gefängnis, wenn du schon, so. Also habe ich Antrag gestellt, noch in Hameln. Stenografie-Lehrbuch, englische Lehrbuch und ein Band von Hegel.